Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Evo Gym. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded und jetzt steht noch ein Q&A an. Ja, Weihnachtsgrüße, Glückwünsche fürs neue Jahr und so hatten wir alles eben schon. Let's get straight to the point.
Let's go straight in die Fragen hinein. Und zwar, sag mal Stopp.
Stopp.
So, die erste Frage kommt von Leon. Er fragt, wie schlecht ist Fasten für den Muskelaufbau? Mache aktuell 16:8, teilweise auch 18:6. Ich schätze mal 16 Stunden Fasten bzw. 18 Stunden Fasten und 8 Stunden bzw. 6 Stunden Essen.
18 Stunden Fasten, 6 Stunden Essen?
Also er macht teilweise auch 18:6, ja.
Ui, das ist schon lange. 16:8 hätte ich gesagt, okay, das geht. Ja.
18:6. Schon hohe Niederlage, ne? Wenn du FIFA spielst mit einem Freund, dann bist du 18:6 abgezogen.
Ja, also das ist eine lange Zeit, in der du keinen Anabolismus induzieren kannst. Klar, durch Training alleine wird dir schon, aber natürlich auch die Proteinbiosynthese dann zeitversetzt noch stimuliert, aber durch die Nahrung hast du halt mehrere Möglichkeiten, um ja die muskelaufbauenden Prozesse zu erhöhen, beziehungsweise die muskelabbauenden Prozesse zu reduzieren und die finden ja immer gleichzeitig statt und wir wollen am Ende eine möglichst positive Proteinbilanz haben und wenn du halt so lange nichts isst, dann ja, vergehen halt ganz viele Möglichkeiten, in denen du ja, Anabolismus induzieren könntest oder zumindest den Proteinabbau hemmen könntest, zum Beispiel durch einen Insulinausstoß, also eine Kohlenhydratzufuhr oder eben eine Gabe von den essentiellen Aminosäuren, primär eben auch Leucin, um die Proteinbiosynthese zu stimulieren. Also ganz viele Möglichkeiten gehen halt bei zu großen Fastenfenster eben einfach verloren. 16:8, ja, wäre noch in Ordnung. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass das Ganze optimal ist. Also Fasten und Muskelaufbau, das passt nicht so wirklich zusammen.
Was halt hier interessant wäre, für dich wahrscheinlich auch, ist, wie viel Kilogramm hat der Herr hier gerade? Wie lange trainiert er schon? Ne? So, wie weit ist der schon in dieser Range of Motion? Sind es noch Noob Gains, sind es Anfänger Gains oder sind wir schon weiter in der Matrix drin? Hier ist aber noch ein zweiter Teil der Frage. Und zwar steht hier nach der ersten Frage: Fühle mich aber absolut hervorragend, Performance wird auch besser. So. Die Frage ist halt natürlich, okay, was definierst du unter Muskelaufbau? Natürlich Muskelwachstum, aber was ist für dich so, sag ich mal, deine Ziele, was hast du für eine Dream-Physik? Hast du eine Physik, die du anstrebst? Willst du irgendeinen Look erreichen? So, ich schätze mal, mit einem 18:6 oder 16:8 kannst du auf keinen Fall einen krassen Bodybuilding-Look anstreben. Ich denke, das ist dann, da muss man realistisch bleiben. Es ist halt schwer, es ist nicht unmöglich, aber es ist kontraproduktiv, wie du schon sagst,
wenn man das. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch mit 16:8
es ist möglich.
Einen heftigen Body erzeugen kann, aber letztendlich müssen wir uns hier im Podcast bei den Empfehlungen, die wir aussprechen, immer, ich sag mal, auf eine Person beziehen, die jetzt vielleicht nicht genetisch gesegnet ist.
Richtig, richtig.
Von ein paar Bizep-Curls direkt in jeder Hinsicht wächst.
Ja. Also der orthonormale Mensch wird damit wahrscheinlich nicht
so gut Muskeln aufbauen, wie er hätte können.
Richtig. Aber ist auf jeden Fall sick, dass du dich hervorragend fühlst und deine Performance auch besser wird.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich damit gut fühlt, weil auch der Körper so einfach mal Ruhe hat, nicht kontinuierlich verdauen muss, einen Ausstoß eben von dann den Hormonen Insulin eventuell hat, die dich dann wiederum müde machen und
ja,
so weiter.
Ja, ja. Nicht so viele Downs.
Hast vielleicht ein konstanteres Energielevel über den Tag.
Richtig.
Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es sich besser anführt eventuell, wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, Fett zu verlieren und man wirklich so richtig am Struggeln ist innerhalb einer Diät, dann vielleicht auch mal längere Fastenperioden einzubauen, können der Beständigkeit da auch gut tun, ne? Weil ja, du dann einfach Phasen hast, wo du weißt, okay, jetzt gibt's kein Essen und du dann wiederum auch ja eben nicht diese Schwankungen im Wohlbefinden hast. Also das habe ich zum Beispiel auch schon vor ein paar Jahren mal so ausprobiert, ne, dass ich da einfach in einem Fenster eben von diesen 8 Stunden eben nur gegessen habe.
Ja.
Und in dem Zeitraum fühlt sich dann halt sehr, sehr gesättigt. Ne?
Richtig.
Das ist dann auch wiederum eine ganz schöne Sache. Aber na, auch in der Diät geht es natürlich darum, irgendwo bestmöglich Muskelaufbau zu stimulieren. Ne? Das sind die gleichen Signalwege, wie wenn du dich im Kalorienüberschuss befindest.
Ja.
Auch da willst du möglichst viel Anabolismus, möglichst wenig Katabolismus letztendlich haben. Und deswegen ist es in der Diät eigentlich auch genauso wichtig, dass man regelmäßig isst, eine regelmäßige Kohlenhydratzufuhr idealerweise auch hat,
ja,
für diesen regelmäßigen Insulinausstoß. Insulin, ein katabolisches Hormon, also es baut jetzt nicht direkt, also baut schon am Ende des Tages irgendwo Muskeln auf, aber wirkt eher dämpfend auf den Katabolismus, zum Beispiel nach dem Training. Da habt ihr erstmal eine gewisse Phase, wo der Körper tendenziell eher so erstmal Muskeln abbaut, ne, auf Mikroebene. Ne?
Mhm.
Und genau da könnte man dann zum Beispiel auch wieder mit Kohlenhydraten gegensteuern, Insulin ausstoßen und dann ja diese katabolen Prozesse ein bisschen reduzieren, dann über eine Proteinzufuhr die anabolen Prozesse erhöhen, durch eine stärkeren Muskelproteinbiosynthese letztendlich. Ja. Und ja, da habt ihr über den Tag verteilt so viele Möglichkeiten, wie ihr mit Nahrung dem Körper das Signal geben könnt, zu wachsen. Und das sollte man nicht missen. Deswegen Fasten, finde ich, ja, geht mit Bodybuilding nicht so Hand oder generell mit Muskelaufbau, Muskelerhalt. Und ist es einfach nicht optimal, würde ich sagen.
Ja, stimme ich dir zu. Leon, danke dir für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten dir da ein bisschen helfen. Ich habe ja auch schon die nächste Frage von KNS. Und zwar schreibt er Fokus Oberkörper 5 Tage. Ja, der Fokus ist Oberkörper, er trainiert 5 Tage. Der erste Tag ist Push, Full Body, dann Pull Oberkörper, dann Rest, dann die Schultern, Arme, Pull Full Body, Push Oberkörper und Rest. Also Full Body Tag Push, dann pullen wir nur der Oberkörper.
Mhm.
Dann haben wir Pause, dann machen wir Arme und Schultern, dann haben wir wieder einen Pull-Tag, aber Full-Body dann komplett und dann wieder einen Oberkörper-Push-Tag. Also eine schöne Frequenz, würde ich sagen.
Ja, finde ich an sich einen coolen Plan. Damit kann man den Oberkörper auf jeden Fall sehr, sehr gut priorisieren.
Ja.
Das Einzige, was jetzt wäre, man hätte vermutlich die hintere Schulter 2-mal hintereinander am Pull-Full-Body-Tag und dann vorher am Schultern-Arme-Tag und dann am Pull-Full-Body-Tag. Das eventuell ein Punkt. Klar, die hintere Schulter, die regeneriert in der Regel recht zügig.
Ja.
Aber ja, wenn du die vielleicht auch noch stärker voranbringen wollen würdest, dann würde ich die Trainingstage, wo die trainiert wird, vielleicht nochmal so ein bisschen mehr in Watte packen.
Ja.
Also da vielleicht nochmal einen Tag Pause mehr einschieben. Aber ja, ich glaube, das wird jeder irgendwie merken, der ein paar Baustellen hat und nicht hundertprozentig symmetrisch ist, dass es in der Trainingsplanung sehr, sehr schwer wird, allen Muskelgruppen, ne, die Priorität zuzuschreiben, die sie eigentlich benötigt.
Richtig.
Deswegen so ein paar Kompromisse muss man immer eingehen und dementsprechend, ja, sollte das kein Problem sein. Gleiche natürlich auch mit Bizep, ne? Also Schultern, Arme und dann am nächsten Tag wieder Pull.
Richtig, ja.
Ja, sollte für die Zugübung in der Regel kein Problem sein.
Ja.
Aber wenn der Bizep ja 2 Tage hintereinander trainiert wird, ja, für ihn jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber da muss man letztendlich Opfer bringen, ne?
Ja. Also, an sich, ich denke mir, es gibt keinen perfekten Plan, aber hier, so, wenn der Fokus Oberkörper ist, natürlich hat man da jetzt so, jetzt mit dem Delts-Arms-Tag und dem Pull-Full-Body-Tag ein paar Muskeln, die sich übergreifen und die man dann doppelt moppelt, aber dann muss man halt schauen, ob man mit der Regeneration einfach hinterherkommt. Wenn ja, perfekt.
Ja, ich denke also so, man muss jetzt auch, wenn man im Plan jetzt einen Pull-Full-Body-Tag vorgesehen hat, auch nicht so an die Sache rangehen, dass dann auch zwangsläufig die komplette ziehende Muskulatur trainiert wird.
Ja.
Also wahrscheinlich Rückenübungen und was für die Beinrückseite mit drin.
Ja,
vielleicht wird dann an in dem Tag die hintere Schulter, der Bizeps ein bisschen weniger trainiert,
ja,
wenn überhaupt. Und dann am vorherigen Tag, dann beim Schulter-Arme-Tag, dann umso mehr.
Richtig, genau. Ja, also solider Plan.
Auf jeden Fall. Ja.
Muss ich auch sagen.
Geht das so an, evaluier und lass uns wissen, wie das Ganze taugt.
Danke für die Frage. Zur nächsten Frage. Und die kommt von Tom. Tom, danke für deine Frage. Tom fragt, irgendwelche Tipps, nachdem man lange krank war oder einfach wieder langsam anfangen? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, langsam anfangen ist schon mal nicht schlecht. Wie gemächlich der Einstieg sein sollte, ist natürlich abhängig davon, okay, wie lange warst du krank,
ja,
und
ja,
wie stark warst du während der Krankheitsphase eingeschränkt? Warst du bettlägerisch oder konntest du eventuell dich noch bewegen, deinen Puls vielleicht auch nochmal bei Spaziergängen nochmal ein bisschen hochtreiben? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also wie stark bist du dekonditioniert nach dieser Krankheitsperiode? In jedem Fall würde ich aber da auf jeden Fall die Trainingsparameter entsprechend dann anpassen, sodass du in den ersten Einheiten, in der Regel so in den ersten 1 bis 6 Einheiten oder generell in der ersten Trainingswoche, dass du da auf jeden Fall am Volumen und gegebenenfalls der Intensität schraubst, sodass du entweder die Anzahl der Anzahl der harten Arbeitssätze reduzierst, potenziell das Gewicht reduzierst oder die Nähe zum Muskelversagen erhöhst letztendlich, also dass du mehr Wiederholung am Ende eines Satzes im Tank lässt.
Ja.
Das wären so die drei Stellschrauben, an denen du drehen kannst und ja, woran du letztendlich schraubst, das muss man dann im Einzelfall klären. Ich persönlich mache immer gerne viel über das Trainingsvolumen. Also wenn ein Athlet jetzt vorher 2 Sätze beim Flachbankdrücken an der Brustpresse gemacht hat,
ja,
dann macht er beim Wiederanstieg einfach erstmal nur einen Arbeitssatz.
Ja, finde ich sehr gut.
In der Regel dann trotzdem mit einer hohen Intensität. Also den Satz, den man macht, da gibt man auch Gas.
Richtig.
Und dann kann man, wenn man merkt, okay, man wird jetzt wieder leistungsfähiger, der Körper hat auch wieder Resistenz gegenüber den Muskelschäden aufgebaut. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beim Wiedereinstieg nicht zu starke Mikrotraumata hervorrufen.
Ja.
Weil sonst wird halt alles in den Reparaturprozess gesteckt und es bleibt keine Zeit und keine Ressource mehr für den letztendlichen Anpassungsprozess. Wenn ihr 4 Tage, 5 Tage dann Muskelkater habt mit einem starken Druckschmerz, dann ist die Ödembildung rund um die verletzte Muskelfaser einfach viel zu groß.
Ja.
Und ja, dann wird sich da nicht viel tun in Sachen Muskelaufbau. Deswegen Vorsicht da beim Wiedereinstieg. Schauen, dass ihr nicht zu starke Muskelschäden davontragt, dass ihr dem Körper Zeit gibt, um die entsprechenden Resistenzen wieder aufzubauen. Und ja, wenn ihr dann merkt, okay, jetzt habe ich mich ja so an das Trainingspensum vom Wiedereinstieg angepasst, dann könnt ihr eventuell dann schon in der 2. Woche wieder auf euer altes Trainingspensum hochgehen. Eventuell müsst ihr da aber auch noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also würde ich dann mal so 1 bis 2 Wochen in der Regel anpeilen, wo man gegebenenfalls den Trainingsstress über weniger Volumen, absolute oder eben auch relative Intensität erstmal ein bisschen reduziert und sich ja wieder einfindet. Also langsam wieder einsteigen ist schon mal eigentlich ein guter Ansatz.
Perfekt. Tom, danke dir für deine Frage. Der Luis hat dir gerade, ich glaube, die beste Antwort gegeben, die du bekommen konntest. Wirklich, Hammer Antwort. Mega. Ich stimme dir da voll zu, deswegen, ich habe da nichts zu adden.
Okay.
Macht mega Sinn. Ich mache das genauso, wenn ich krank bin. Ich reduziere oft dann einfach die Sätze. Intensität bleibt dann genauso hoch. So, wenn es sogar höher geht, muss ich mich eher runterschrauben. Wenn es tiefer geht, dann geht es halt tiefer. Und dann wenn ich die Leistung nicht halten kann und ich merke, dass dann ja, muss ich halt ein bisschen geringer machen. Aber das ist ja nicht das Problem. Hauptsache, man kommt langsam wieder rein und dann dementsprechend, wenn man sich wieder dann anpasst, kann man peu à peu wieder in das.
Hast du bei deinen Übungen ein bisschen mehr die Kraftwerte im Blick?
Ja.
Ist ja noch so ein gewissen Powerlifting-Aspekt
in deinem
Training drin?
Definitiv, ja.
Bei also, mir ist es halt mehr so die muskuläre Auslastung.
Okay, ne? Krass.
Ich will halt immer den Muskel an eben bis zu einem gewissen Auslastungsgrad meistens.
Da braucht man ein gutes Muskelgefühl. Also da musst du echt deinen Körper gut kennen. Ich kriege das nicht so hin.
Ah, okay.
Ja, also deswegen passe ich mich mehr den Werten an. Mhm. So, weil manchmal habe ich das Gefühl, mein Körper täuscht mich.
Mhm.
Und dann, wenn ich so manchmal so für ein Heavy Single gehe, dann passt sich halt mein Nervensystem direkt wieder an. So, es ist manchmal so, ich fühle mich fatigued und schlecht, aber trotzdem ist performancemäßig trotzdem viel Luft drin. Mhm. Und die muss ich dann ausschöpfen, um dann irgendwie das Nervensystem so ein bisschen zu primen, dass da die Luft ist, obwohl man sich vielleicht mental nicht fit fühlt.
Mhm.
Ja.
Also hast du immer so ein Gewicht, was du hitten willst.
Ja, genau.
Ja gut, klar, bei einem Single bleibt das natürlich nicht aus. Ne? Aber da hast du keine Möglichkeit jetzt zu bewerten, okay, wie viele Wiederholungen wären noch im Tank gewesen.
Ja, richtig,
also,
richtig.
Gut, klar,
kannst du
Single mit 50% Intensität machen und dann wär's eigentlich, also dann wählst du eigentlich das Gewicht, was du für ein Double bewegen könntest und machst es aber nur für ein Single.
Richtig, richtig.
Aber
also ich arbeite auch voll gern mit RPEs und sowas. Also RPEs finde ich super. Reps in nicht Reps in Reserve, sondern das ist im Prinzip eine subjektive Skalierung von wie viele Reps noch im Tank wären. So RPE 9 wäre im Prinzip ein Rep wäre noch im Tank gewesen, clean. 9,5 wäre so ein gestruggelter Rep und naja, ich könnte...
Oder könnt was, mehr Gewicht oder so.
Richtig, aber an sich, ihr könnt die, es gibt da ganz viele RPE-Schemes und sowas im Internet, da kann man sich gut einlesen. Ja. Reps in Reserve ist das gleiche Spiel.
Reps in Reserve ist einfach genau das gleiche, nur ein bisschen umgedreht.
Genau.
Also Area 0 bedeutet, oder wäre jetzt API 10
genau.
Ungefähr.
Richtig.
Was besagt, dass keine weitere Wiederholung mehr im Tank gewesen wäre. Ich weiß nicht, API 10 ist eigentlich dann schon, ist es schon konzentrisches Muskelversagen?
API 10 ist, kommt natürlich auf den Lifter an. API 10 könnte schon Technikabbruch sein. Du willst halt nicht, dass die Technik abbricht, ne?
Mhm.
So, RPE 10 ist halt definitiv keine Rap mehr drin.
Mhm.
Und RPE 10 ist eigentlich auch schon, dass du schon overshootet hast. Also du willst halt immer in der Pocket trainieren, dass du immer noch Luft nach oben hast, deswegen RPE 9 bis 9,5. Aber eine RPE 10 ist halt so, du hast dein Ziel überstiegen. So, du hast es.
Okay, weil Area 0 wäre jetzt von der Definition her eben noch kein konzentrisches Muskelversagen. Ja. Das würde ja nur besagen, dass du keine weitere Wiederholung mehr im Tank hättest, aber es kann natürlich sein, dass du immer noch eine halbe Wiederholung, eine Exzentrik oder eine Teilwiederholung noch schaffen würdest. Also
RP 10 ist Technikabbruch. Also du würdest keine saubere Wiederholung mehr schaffen.
Okay, also auch
mit dem Gewicht.
Zwangsläufig konzentrisches Muskelversagen.
Genau, genau.
Okay. Ja genau. Also das sind natürlich nochmal wichtige Punkte, um die relative Intensität da eben nochmal zu skalieren.
Richtig.
Und dann auch in den richtigen Momenten richtig einzusetzen, wie zum Beispiel beim Wiedereinstieg.
Ja.
Klar kann man sich auch eher die absolute Last anschauen, denke ich, macht vermehrt Sinn bei einem eher kraftorientierten Trainingsansatz, so wie jetzt bei dir.
Ja.
Klar ist bei einem, wenn du jetzt ein Single auf dem Plan hast, letztendlich das absolute Gewicht auf der Stange, die einzige Metrik, die du ändern kannst.
Richtig, richtig.
Bei Training in einem höheren Wiederholungsbereich, also so wahrscheinlich so 8 Wiederholungen plus, da kann man dann auch eigentlich ganz gut, auch jetzt bei einem Wiedereinstieg, auch in einer Situation, wo du eher dekonditioniert bist, das Trainingsgewicht potenziell sogar gleich lassen und dann letztendlich die Auslastung über mehr oder weniger Wiederholung erreichen.
Also
wenn du jetzt fit bist, dann machst du mit einem bestimmten Gewicht dann vielleicht eine 8 Wiederholungen. Und wenn du nicht so fit bist, dann halt einfach deine 6. Aber du hast den Muskel trotzdem bis zum gleichen Auslastungsgrad gebracht und die gleiche Faserrekrutierung hervorgerufen. Und genau das ist ja auch letztendlich relevant im hypertrophie-spezifischen Trainingskontext, ne? Dass alle motorischen Einheiten innerhalb der Muskelfaser letztendlich rekrutiert werden und dass man da dann eben auch gezielt dann die mechanische Spannung und den Wachstumsreiz dann draufbringen kann.
Perfekt. Also wie gesagt, ich finde es immer interessant, wie zum Beispiel du an sowas rangehst. Es gibt immer, wenn du mit Leuten sprichst, die das halt lange machen, alle haben so seine eigenen objektiven Brillen oder Lupen, mit denen die ihr eigenes Training versuchen, so objektiv wie möglich zu sehen. Aber am Ende des Tages, der Sport ist so subjektiv, weil Performance kann jeden Tag abweichen. Wir versuchen halt trotzdem, die Trainingsleistungen zu erhalten und oder zu steigern, aber am Ende des Tages ist es immer wieder schwer, weil jeder Tag ist ein anderer. Jeder Tag, entweder hast du mehr Fatigue oder weniger Fatigue, fühlt sich besser, darfst aber dann vielleicht nicht unbedingt jetzt zu viel Gas geben beim Training, weil diese Leistung oder diese erhöhte Leistung schadet dir dann wiederum beim nächsten Training, weil du da mehr Fatigue bist. Und dann muss man halt, jeder hat so seine eigene Art und Weise, wie man da rangeht. Mhm. Also finde ich immer mega interessant, kann man immer von anderen Leuten mega viel mitnehmen und dann so ein bisschen selbst so schauen, okay, könnte mir das einen Benefit geben, so das mal so anzusehen oder sowas, eine andere Perspektive sich einzuholen. Immer wieder schön.
Ja.
So. Ich würde sagen, wir machen hier noch zwei Fragen. Die sind auch vom Chris. Mhm. Und dann haben wir auch eine knackige Episode hier, Leute. Tom, danke dir für deine Frage.
Danke, ne? Tom.
Und so, Chris fragt zwei Fragen. Okay, sag Stopp.
Stopp.
Wie spreche ich meine Zielgruppe am besten an?
Oh. Das ist eine gute Frage.
Wie machst du das so als Coach? Hast du eine Zielgruppe oder arbeitest du überhaupt mit einer Zielgruppe oder wie gehst du das an?
Ja, also ich habe definitiv eine Zielgruppe. Das sind ambitionierte Kraftsportler letztendlich.
Ja.
Sowohl Frauen als auch Männer.
Ja.
Die einfach ja, gewillt sind, für ihr Ziel zu arbeiten und ja, sich im, vor allen Dingen im Bereich der körperlichen Weiterentwicklung wiederfinden.
Mhm.
Und ja, da bereit sind, Gas zu geben natürlich. Ne? Also ambitionierte Leute, die die Arbeit reinstecken.
Gab es schon mal, das ist jetzt interessant für mich, ich weiß nicht, ob das den Chris interessiert oder anderen Leute, aber ich finde es interessant. Gab es schon mal einen Moment, wo du jemanden abgewiesen hast, der ein Coaching bei dir wollte, weil du das Gefühl hattest, der war nicht ambitioniert genug oder irgendwie einen anderen Grund, wo du dachtest, vielleicht bin ich nicht der perfekte Fit für dich, vielleicht brauchst du einen anderen Coach, der da spezialisierter ist oder ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, mal schon mal das Gespräch mit, ob du einen Enhanced-Athleten oder Athletin coachen würdest. Da meinst du, an sich könntest du das machen, aber du hättest da nicht wirklich die Informationen zu den Cycles und sowas. Deswegen würdest du wahrscheinlich jemanden, einen Coach empfehlen, der da nochmal mehr routiniert ist.
Genau.
Gab es da schon mal bei dir sowas was Ähnliches, weil, keine Ahnung, irgendwas gefehlt hat oder du gesagt hast, die Chemie hat nicht gepasst oder sonst irgendwas?
Ja, das mit der Chemie ist immer schwierig. Also meistens hat man erstmal einen E-Mail-Kontakt oder man schreibt über den Instagram-Messenger und dann hat man einen Call, wo man sich einfach mal genauer austauscht und, und eben kennenlernt.
Ja.
Und nach einem Call dann schon zu sagen, okay, die Chemie passt oder passt nicht, ist relativ schwer. Klar, bei manchen vibe das ein bisschen mehr als dann vielleicht bei anderen. Aber in der Regel möchte ich eigentlich jedem eine Chance geben und ich sehe auch schwierige Charaktertypen, mit denen ich vielleicht erstmal nicht so harmoniere, dann auch immer irgendwo als Herausforderung, mich als Coach dann auch eben auch an diese Individuen dann letztendlich anzupassen und mit denen zusammen dann den besten Weg zu finden. Also da bin ich eigentlich schon bereit, so
den Extrameter zu gehen.
Den Extrameter zu gehen und ja, mit jedem letztendlich den besten Weg für dieses Individuum dann auch zu finden.
Hammer.
Habe ich schon mal jemanden abgewiesen? Ja, kam schon mal vor. Oder was heißt abgewiesen? Man hat sich dann letztendlich dann auch dann nochmal ausgetauscht und einfach auch gemerkt, okay, das passt nicht. Klar, finanzielle Gründe spielen halt auch immer mit rein. Ne? Wenn ich merke so, ey, derjenige muss jetzt gerade noch irgendwie ein Apfel und ein Ei dann nochmal zusammen sammeln, damit der das Coaching bei mir finanzieren kann. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Sowas
eine
Luxusdienstleistung im Prinzip, die natürlich für den Klienten einen großen Mehrwert auch mitbringt und sich am Ende des Tages natürlich auch rechnet. Aber ja, wenn der der finanzielle Aspekt bei derjenigen einfach nicht gegeben ist, dann genau, gibt es da erstmal ganz andere, ich sag mal, Baustellen, die man angehen sollte.
Definitiv.
Dass man sich dann einen Coach im Kraftsportbereich eben holt.
Richtig. Kann man nicht mal die Miete zahlen, aber holt sich dann Louis als Coach. Coach, ich lebe auf der Straße. mein Schlaf ist nicht so gut, was soll ich tun?
Ja.
Vielleicht zahlst du erstmal deine Miete. Nein, aber ich feiere deine Antworten mit dem extra Meter gehen und sich dann auch das so ein bisschen als Challenge zu sehen, weil jeder Mensch ist halt ein bisschen anders und vielleicht harmoniert man nicht direkt mit jedem Menschen, aber klar, wenn man dem halt ein bisschen Zeit gibt, kann man mit jedem Menschen warm werden und verstehen, wie der funktioniert und dann dementsprechend halt schauen, okay, wie man da am besten miteinander miteinander kooperiert.
Absolut. Ja. Also ich hatte das schon ganz oft, dass man natürlich dann erstmal gemerkt hat, okay, die Person hat interessante Glaubenssätze, würde ich mal sagen. Ja. Und je länger man dann mit den Leuten dann wirklich dann auch die Möglichkeit hat, zusammenzuarbeiten, desto mehr relativiert sich das Ganze dann auch wieder, wie du sagst. Und man versteht dann auch, wieso, weshalb, warum die Person so denkt. Und man kann dann natürlich dann auch eben auch Einfluss auf die Person nehmen. Und dann hat es bisher eigentlich immer sehr gut geklappt, dass man dann doch letztendlich einen Weg findet und auch eine sehr, sehr positive Beziehung zu der Person dann aufbaut, wo man im Vorhinein gedacht hat, oh, okay, könnte eher schwierig werden, aber da bin ich eigentlich immer bereit, diese Herausforderung auch anzunehmen, weil ich glaube, ich als Coach lerne massiv davon, eben auch mit, ich sag mal in Anführungszeichen, besonderen Charaktertypen da irgendwo zusammen zu arbeiten und mich in einer gewissen Art und Weise dann natürlich auch anzupassen. Natürlich würde ich mein Wesen oder meine Charakterzüge nicht komplett ändern, aber ich denke, man muss als Coach natürlich auch in so einer gewissen Art und Weise formbar sein. Natürlich sollte man jetzt nicht von seinen kompletten Grundprinzipien und seinen Ideologien komplett absehen, aber so ein gewisser Farbenwechsel sollte schon gegeben sein, je nachdem, wen du da vor dir hast.
Richtig. Nein, stimme ich dir zu.
Und wie spricht man die Zielgruppe am besten an? Ja. Natürlich erstmal muss man genau identifizieren, okay, wer ist die Zielgruppe und was für Interessen haben die und was für Problemstellungen haben die letztendlich auch. Ja. Chris, wir als Coaches sind Problemlöser.
Ja, also richtig.
Die Leute kommen zu uns, weil sie eben ein gewisses Ziel eben haben, sich in eine gewisse Richtung weiterentwickeln wollen.
Ja.
Also gewisser Ist-Zustand soll sich verändern hin
zum
Soll-Zustand. Wir müssen die Leute da mitnehmen, wo sie gerade sind und ja, sie dahin befördern, wo sie letztendlich hinwollen und dementsprechend genau identifizieren, okay, was sind Fragen, was sind Probleme, die die Person oder die Zielgruppe hat, Fragestellungen, die sie hat und genau die Leute da ja letztendlich packen und mitnehmen, den Mehrwert liefern. Und
ich glaube, die Frage ist halt eher nicht, also wenn du noch nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann, ich glaube, das hast du schon grob genannt, ist die größte Frage, welchen Menschen kannst du am meisten Benefit geben? Welchen Menschen kannst du am meisten Value geben? Oftmals sind wir die besten Lehrer für die Leute, die unsere Lektion gerade durchmachen. Weil wir haben schon Erfahrungen durchgemacht, wir haben schon Probleme behoben und wir können oft den Menschen, die unsere Probleme durchmachen gerade, am besten helfen, weil wir im Prinzip dieser Mensch waren, die gerade sind. So, und wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du bist ein Mans-Physik-Athlet, ja, machst ganz viele Mans-Physik-Wettkämpfe, dann kannst du wahrscheinlich Leuten in der Mans-Physik sehr gut weiterhelfen, weil du da schon viele Probleme behoben hast, du hast da schon viele Probleme gelöst und dann kannst du dir wahrscheinlich, kannst du da sagen, hey, ich kann allgemein Fitness-Trainer sein, Fitness-Coach und bin aber auch selbst Mans-Physik-Athlet und kenne mich da nochmal extra aus. So, das ist schon mal nice to know, nice to have. Aber wie du schon sagst, Probleme lösen, Leuten helfen, die kommen ja zu einem, weil die Unterstützung brauchen, weil die Hilfe annehmen wollen und dann bist du halt der Mensch, der denen dann hilft, zusammen das Ziel zu erreichen.
Genau das. Ich glaube, die letzte Frage heben wir uns nochmal auf.
Ja.
30 Minuten sind wir bereits in.
Ja. Und gute Zeit.
Ja, würde ich auch sagen.
Kurz und knackig für euch.
Perfekt. Daniele, hast du noch abschließende Worte?
Abschließende Worte? Abschließende Worte. Also erstens, Leute, immer wieder danke für den Support, danke für die Unterstützung, danke an alle, die zuhören und zuschauen. Wirklich, das bedeutet uns mega viel. Der Luis, so wenn ihr ihn nicht kennt, der Luis ist immer glücklich, wenn er einer Person helfen kann. Ich bin auch mega glücklich, wenn ich einer Person helfen kann. Wenn diese Person dann wieder einen anderen Menschen hilft, das ist dann einfach das Niceste auf der Welt, Leute. So, am Ende des Tages, wir sind alle im gleichen Sport hier, wir sind in der gleichen Bodybuilding-Bubble. Natürlich reden wir auch über allgemeine Dinge, aber am Ende des Tages, wir sind alle im gleichen Boot und versuchen uns einfach nur zu verbessern, bessere Menschen zu werden, bessere Athleten, besser in allem drum und dran. Ja, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr den Louis supporten wollt, ne, mit dem Code HYPER gibt es den besten Rabatt. Da könnt ihr dann auch auf die
Produkte von Evo Sports Fuel im Evo Sports Fuel Shop natürlich.
Genau. Könnt ihr den Herren da drüben und mich auch unterstützen. Und ja, der Song, ich müsste gerade noch suchen. Ich weiß nicht, hast du schon was?
Ja.
Okay, hau mal raus.
Von John Parr, St. Elmo's Fire.
Das hört sich, ja.
Aber so ein alter, so ein Soundtrack
von einem Film. Okay.
Ich weiß nicht, welcher Film es war.
Schnell raussuchen.
Genau, einmal kurz googeln. Man in Motion. Sehe ich gerade. Ich kenne den Film nicht, aber das Lied ist Killer.
vielleicht.
Alter Track, aber echt gut.
Muss ich mal hören. Muss ich gleich nach dem Podcast mal hören. Ich habe von Don Toliver Do It Right.
Yes. In welche Richtung geht das?
Das ist so, der ist gesigned bei Travis Scott. Und das ist so ein bisschen diese Autotune-Pop-Richtung, also ein bisschen so diese modernen Hitsongs. Also nice. Kein Film-Soundtrack, aber ist okay. ganz nice. Okay. Und gut Vibe.
Beste aus beiden Welten.
Ja, richtig.
Oldschool angehaucht und du.
Wir mixen das mit dem New School.
Stark.
Leute.
Das war das letzte Podcast-Recording aus dem Jahr 2022.
Krass.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch und wir hören uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao.